Der Abschnitt, den wir heute gehört haben im Markus-Evangelium, ihr habt gemerkt, da war richtig was los, da ist viel geschehen in Kapernaum. Er steht, so können wir sagen, unter der Überschrift die Vollmacht des Messias. Und alles beginnt mit diesen Worten: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und vorangestellt ist, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Ich habe in der Vorbereitung eine, so wie den Countdown heute Morgen am Anfang des Gottesdienstes, gesehen, der runterzählt und dann ist tatsächlich, wenn er auf Null angekommen ist, dann ist es soweit, dann beginnt wirklich etwas Neues. Und genau das ist hier gemeint, die Zeit ist erfüllt, etwas Altes ist abgelaufen und jetzt beginnt eine neue Zeit. Ich habe überlegt, wie ich das anschaulich machen kann, mit einem positiven Beispiel. Andere haben wir zurzeit ja auch vor Augen, aber ein positives Beispiel haben wir erlebt, als wir in Israel waren, meine Frau und ich. Und dort ganz überraschend in der Nähe der Klagemauer eine Bar Mitzwa-Feier erlebt haben. Und da habe ich einige Fotos gemacht. Und was mich besonders beeindruckt hat hier, das ist ja das Erwachsenwerden der jüdischen Kinder. Die Jungen werden dann mündig mit 13, die Mädchen schon mit 12. Also wir sehen, die Mädchen sind immer ein bisschen schneller. Und die Jungs, ja, dann hört aber auch die Kindheit auf und das Erwachsenenalter beginnt. Es hört die Unmündigkeit auf, das Gestalten beginnt. Und was mich eben auch ganz, du bist ein bisschen zu schnell, kannst du nochmal zurückgehen bitte? Genau. Was mich besonders beeindruckt hat, sind hier die segnenden Hände des Vaters auf dem Kopf des Sohnes, der eben jetzt durchstartet in das neue Leben. Und dann das nächste Bild, das ist recht anrührend, da liefen zwei Schofarbläser eben vorne weg vor so einem kleinen Zug vor diesem Jungen und haben dann immer dieses Horn geblasen, eben als Zeichen dafür, hier geht ein junger Mensch in das Erwachsenenalter und wir sehen, er ist so richtig stark, ja, hier auch mit den Hörnern, das symbolisiert es auch. Und wir sind gespannt alle, was er nun als Mann bewegen wird und voranbringen wird in dieser Welt. Eine neue Zeit beginnt, er bekommt jetzt auch Autorität, er darf die Tora lesen, in der Synagoge vorlesen, er darf ja einfach alles tun im Prinzip, was ein Mann tun kann. Auch das muss er natürlich noch lernen. Eine neue Zeit beginnt. Jetzt verlassen wir diesen Vergleich. Der Apostel Paulus formuliert es im Galaterbrief so, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und genau das ist es, was wir hier im Markus-Evangelium ja auch miterleben dürfen. Jesus, der Messias, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt und wir fragen uns, was wird er mit seinen Händen tun? Wie wird er die Welt verändern? Und genau das sehen wir schon hier. Und wenn ihr das lest hier, Markus 1, dann fällt euch vielleicht auf, dass hier ein ganzer Tag geschildert wird in Kapernaum. Es ist sozusagen ein Arbeitstag des Messias. Und es geht los am Morgen am See Genezareth. Ich weiß nicht, ob jemand von euch ihn auch schon mal gesehen hat. Es ist wunderschön. Einige lachen und freuen sich. Das war so wirklich ein Ort, wo Jesus sich auch ganz viel bewegt hat. Viele dieser Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sich dort abgespielt haben. Und früh am Morgen ist er dort, vielleicht hat er gebetet und hat die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Und dann sah er eben bei der Arbeit Simon, Andreas, Jakobus und Johannes. Und er berief diese Fischer, die aus Kapernaum stammen, in seine Nachfolge und er sagte, kommt zu mir, geht mit mir, folgt mir nach. Und wir sehen daran, dass Jesus von Anfang an Menschen suchte, die er bei sich haben wollte. Er wollte keinen einsamen Weg gehen, sondern eben in Gemeinschaft
Und deshalb hat er die Jünger an seine Seite gerufen. Sie spielen eine ganz große Rolle für ihn. Und das dürfen wir auch gleich auf uns beziehen. Und dann geht es weiter. Sie stammen ja aus Kapernaum. Er ist mit ihnen gegangen, dann nach Kapernaum. Und vielleicht das nächste Bild. Dort kann man auch heute, wenn man in diesen kleinen Ort hineingeht, am Eingang eben dieses Schild sehen. Kapernaum, the town of Jesus. Dort sieht man aber heute nur noch leider viele Ruinen. Aber immerhin, wenn man ein bisschen Fantasie hat, dann kann man sich das dann doch wieder nochmal vorstellen, wie es damals ausgesehen hat. Es ist alles ein bisschen kleiner, als wir uns das vielleicht vorstellen hier in Darmstadt. Aber Gott hat eben tatsächlich an so einem kleinen Ort angefangen, große Geschichte zu machen. Und so ist es oft, auch in unserem Leben. Er macht aus einem kleinen Anfang ein großes Werk. Und dort war er dann in der Synagoge von Kapernaum. Das sind hier so die Überreste und es ist sehr spannend, wenn man dann dort steht und sagt, ja hier auf diesen Steinen, da hat Jesus gestanden. Und dort hat er gepredigt, hier wird ein Mensch von dunklen Mächten befreit, hier handelt Jesus. Und dann geht es weiter in das Haus des Petrus, auch davon kann man noch ein bisschen was sehen, das sind die Fundamente. Finde ich auch sehr spannend, auch ein bisschen kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. Also so ein kleines Haus. Menschen waren auch kleiner, wie auch immer. Wahrscheinlich waren die Ansprüche auch noch ein bisschen anders, als wir sie heute haben. Auf jeden Fall erinnerte uns das daran, ein Haus, die Schwiegermutter des Simon Petrus mit hohem Fieber, Jesus nimmt ihre Hände und heilt sie. Und dann wird berichtet, dass vor der Tür dieses Hauses sich der ganze Ort versammelt hat. Stellt euch das mal vor, ich meine, das waren jetzt nicht 160.000 wie in Darmstadt, das waren eben all die Leute aus diesem Ort, aber die haben sich rundherum gedrängelt, weil sie eben in Berührung kommen wollten mit Jesus, dem Messias. Und es wird berichtet, dass er bis zum späten Abend damit beschäftigt war, den Menschen zu dienen und ihnen Heil und Heilung zu bringen. Das ist dieser Tag im Leben des Messias. Und vielleicht an der Stelle auch wichtig, Heilung bedeutet eben, alle Dimensionen des Menschseins. Das ist der Körper, das ist auch die Seele und es ist auch die geistliche Heilung, es ist die Vergebung, die Versöhnung. All das bringt Jesus, der Messias eben. Und das sehen wir, dass das aus seinen Händen kommt. Und das Erste, was wir sehen, wie er seine Vollmacht gebraucht, er dient. Er ist ein Diener. Viele kommen ja in diese Welt mit dem Anspruch zu sagen, wir wollen herrschen. Wir wollen die Welt verändern. Dekret, ein Dekret nach dem anderen. Und greifen in das Leben anderer Menschen ein, oft willkürlich. Jesus kommt und was ist das Erste, was er tut? Er bringt Heilung in das Leben von Menschen und er dient ihnen. Ich stelle mir vor, dass das ziemlich anstrengend war. Von morgens bis abends sich um andere Menschen zu kümmern, ihre Sorgen und Nöte anzuhören und für sie da zu sein. Und das ist das erste Bild, was uns vor Augen steht. Und ich habe es so überschrieben, Jesus dient durch sein Opfer. Ich denke, zeichnet sich hier schon ab, wozu Jesus eigentlich auch wirklich gekommen ist, nämlich sich selber hinzugeben. Und Markus bringt das wenig später in Kapitel 10, Vers 45, so auf den Punkt, da sagt Jesus hier im Markus-Evangelium, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus ist der König, der ein Diener war und ist. Wo findet man nochmal so einen König, der sich so hingeht, gibt bis zur letzten Konsequenz. Wir feiern heute das Abendmahl miteinander und das erinnert uns daran, dass er dieses ultimative Opfer gebracht hat, um für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen und wirklich Heil zu ermöglichen. Und man merkt, Markus ist total fasziniert von Jesus, dem König, der ein Diener war. Was bedeutet das für seine Jünger oder auch für uns, wenn wir uns so mit dem Thema Jüngerschaft befassen. Klar, Jüngerschaft bedeutet auch zu dienen wie Jesus. Das scheint aber auch ein bisschen längerer Weg zu sein. Wir lesen nämlich auch in Markus 10, dass die Jünger gestritten haben. Und worüber? Wer wohl der Größte von ihnen sei. Also sie haben auch darüber gestritten, wer im Reich Gottes zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen darf. Da merkt man, dass sie das mit dem Dienen noch nicht so ganz tief verinnerlicht haben. Und daraufhin sagt Jesus eben auch dieses Wort, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen. Und das haben die Jünger dann tatsächlich auch peu à peu auch begriffen. Und ich denke, das ist so ein Stück der Jüngerschaftsschulung, die vielleicht auch vor uns liegt und in der wir stehen, dass Jesus uns lehren will, was es heißt, einander zu dienen, Menschen zu dienen, dieser Welt zu dienen. Das, was wir sicher schon an vielen Stellen tun, noch tiefer zu tun. Und so bete ich auch und beten wir auch immer, dass ja diese Türen hier Türen sind für Menschen, die hierher kommen, um Jesus zu erfahren und dass wir das auch ihnen vermitteln können durch unsere Hände im Namen Jesu. Dass wir Heil und Heilung in diese Welt hineinbringen können durch unseren Dienst. Und ich möchte uns einladen, lasst uns miteinander diesen Weg gehen. Lasst uns Jesus nachfolgen, ihm dienen und den Menschen dienen. Und das Zweite ist, was mir aufgefallen ist, er ist ja nicht nur der Diener, er ist auch der König. Messias heißt ja der Gesalbte, der König, der Herr. Jesus hat auch Autorität und er regiert, aber wie regiert er? Er regiert durch sein Wort. Das Erste, was wir hier oder in Kapernaum sehen, er geht in die Synagoge. Es ist Sabbat, es ist Gottesdienst und Jesus predigt. Dabei musste ich dran denken, wozu Markus eigentlich dieses Evangelium geschrieben hat. Er hat es nämlich dafür geschrieben, damit es in den Gottesdiensten seiner Gemeinde oder seiner Gemeinden vorgelesen wird. Und dann, wenn dann im Gottesdienst, so wie bei uns heute, damals zur Zeit des Markus das erste Kapitel gelesen wurde, dann sagten sie, die Leute waren damals auch im Gottesdienst. So wie wir heute auch. Und dann wird die Erwartung geweckt, wie hat Jesus jetzt wohl den Gottesdienst gestaltet? Das ist auch für unser Moderationsteam und für uns Prediger dann auch interessant, so zu lesen, wie hat Jesus ihn gestaltet? Und da heißt es, sie gingen hinein nach Kapernaum, alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie waren überwältigt von seiner Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist, der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie waren so beeindruckt und erschüttert, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Worüber hat Jesus eigentlich gepredigt? Darüber sagt Markus jetzt hier gar nicht so viel. Und ich glaube, dass die Botschaft auch ganz einfach war. Es ist nämlich die Überschrift des Markus-Evangeliums. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es geht nicht um irgendwelche Wahrheiten, es geht um ihn selbst. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, jetzt, wenn ich hier bei euch bin. Kehrt um und glaubt dieser guten Nachricht. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt hat eine neue Zeit begonnen. Jetzt sind die Gefängnisse offen. Jetzt ist ein Heil und Heilung möglich. Ihr könnt kommen. Und es ist spannend, an dieser Stelle zu sehen, dass sich genau hier dann auch der erste Widerstand regt. Da, wo Jesus auftritt. Eben dieser Mensch, der eben von unreinen, dunklen Mächten gequält wird, das zeigt sich plötzlich, wird offenbar. Aber Jesus ist gar nicht, wie soll ich sagen, erschrocken oder irritiert, sondern er sagt einfach, schweig und verlass diesen Menschen. und es geschieht. Wie übt Jesus seine Autorität aus? Einfach nur durch sein Wort. Ich habe auch in diesem Zusammenhang nochmal über das Thema Predigen nachgedacht. Was bedeutet eigentlich Predigt? Bedeutet Predigt einfach nur einen Lehrvortrag wie in der Vorlesung oder in der Schule, wo man dann eben sagt, so und so, das sind die Fakten? Nein, das Wort, was hier verwendet wird, heißt eigentlich wie ein Herold etwas verkünden. Und ein Herold, der kommt in eine Stadt und sagt, so, ich habe hier eine Botschaft über ein neues Dekret des Königs. Der König hat verfügt, ab sofort gilt folgendes Recht. Das alte ist außer Kraft gesetzt, jetzt ist ein neues da. Und dieses neue Recht besagt eben, Jesus ist der Herr, er ist der Christus und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und die Gefangenen können ihre Gefängnisse verlassen und Kranke können Heilung erfahren, Gebundene können frei werden. Das Reich Gottes bricht herein, Gott ergreift die Initiative. Das ist eine Proklamation, da wird ein Rahmen gesetzt. Im letzten Jahr war ich auf einer Konferenz, wo der Hofprediger des Papstes gesprochen hat, Raimiero Cantalamessa. Und das war sehr bemerkenswert, was er am Anfang seiner Predigt sagte. Er sagte, keine christliche Versammlung sollte beginnen, ohne dass am Anfang verkündet wird, Jesus Christus ist der Herr und Jesus Christus ist auferstanden und er ist hier mitten unter uns. Das ist Verkündigung, diesen Rahmen zu setzen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich merke immer, ja, lass uns darauf achten, dass wir diesen Rahmen immer wieder setzen und dann im Glauben auf den Herrn schauen in unserer Mitte und schauen, was er tut. Was bedeutet das für Jüngerschaft und Nachfolge? Ich denke, das war auch so ein Schlüsselmoment für die Jünger, weil sie gesehen haben, was die Vollmacht des Messias bewirken kann. Und Jesus hat sie an seine Seite gerufen, um sie mit hineinzunehmen in seine Vollmacht und in seinen Dienst, dass sie dann auch so wirken wie er. Auch im Markus-Evangelium können wir das dann auch studieren. Sie wurden herausgefordert, Markus 9, ein epileptischer Knabe, und da gab es ein Problem, sie haben es nicht hingekriegt. Dann war Jesus einfach ein bisschen sauer und sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Aber er hat sie ja dann auch weiter ertragen. Und er hat gesagt, solche Art fährt nur durch Beten und Fasten aus, also durch, ihr müsst euch hineinstellen in eure Berufung, in Kontakt mit dem Vater, mit mir. Und es gibt aber Hoffnung in Markus 16, ganz am Schluss wird dann geschildert, dass die Jünger durch die Lande zogen, das Evangelium verkündigten und der Herr ihre Verkündigung bestätigte durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Ganz am Ende des Markus. Das ist die Perspektive für die Jüngerschaft, für die Kirche Jesu Christi. Ich frage mich, was damals in der Gemeinde des Markus so in den Menschen vorging, als sie diese Predigt hörten, die wir heute auch hören. Was geht in unseren Herzen vor? Was denken wir? Wie würde es euch gehen, wenn jetzt so das passiert, was in der Synagoge von Kapernaum damals geschah? Sehnen wir das herbei? Ich möchte euch und mich und uns ermutigen, dass wir das herbeisehnen. Dass Menschen frei werden, dass Menschen zu Jesus Christus finden, dass sie neue Hoffnung bekommen, dass ihr Leben in der Tiefe geheilt wird, eben nach Geist, Seele und Leib, dass sie Sündenvergebung erfahren, dass sie frei werden und ja, dass sie auch merken, wie die Kraft Gottes heilend und heilsam in ihr Leben hineinkommt. Und wir wissen, das Reich Gottes ist im Kommen, es ist noch nicht vollständig da, wir versprechen keine, wie soll ich sagen, nicht den Himmel auf Erden perfekt, aber es fängt schon an. Und Jesus wird es vollenden. Ich möchte uns einladen, auch in diesem Jahr, dass wir da tiefer hineingehen in diese Jüngerschaft, auch in dieser Dimension der Nachfolge. Wichtig ist, und das ist mir aufgefallen noch in dem nächsten Vers, Jesus hat dann eine Nacht geschlafen, Er war sicher ziemlich erschöpft. Und dann am nächsten heißt es in Vers 35, das kann ich jetzt nicht zeigen vorne, und in der Früh, als es noch finster war, stand er auf, ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Also der nächste Tag begann gleich so, dass er sich wieder in Kontakt mit dem Vater begeben hat. Und dann suchte man ihn schon wieder und haben sie ihn gefunden. Und sagt, Jesus, hier gibt es noch die Probleme, kannst du dich nicht bitte darum kümmern? Das sollte auch genau ein Bild da sein für die christliche Gemeinde, für die Jünger Jesu, die eben belagert werden von den Menschen, weil sie spüren, hier ist die Gegenwart Gottes, hier ist Jesus Christus, der allein uns helfen kann. Darauf müssen wir halt immer wieder achten, dass nicht wir es sind, sondern dass es Gott ist in unserer Mitte, der Hilfe, Erlösung und Heilung bringen kann. Und viele von uns haben das wirklich schon erlebt. Deshalb sind wir hier. Nun, ich möchte aber noch tiefer fragen, was ist das tiefste Geheimnis der Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus? Und darüber kann man vielleicht jetzt spekulieren. Ich glaube, ich weiß es. Und das wird auch hier deutlich, wo Jesus eben den Vater sucht. Und ich glaube, Jesus, und das ist der nächste Punkt, ruht in seiner Sohnschaft. Er ruht vollkommen darin, dass er der Sohn Gottes ist, der vom Vater alle Autorität und Macht übertragen bekommen hat. Und der weiß, dass er unendlich geliebt wird. Woher weiß ich das? Weil kurz bevor er jetzt hier so öffentlich auftritt, wird uns geschildert, dass Jesus eben bei seiner Taufe, dass da eine Stimme vom Himmel kam, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ist das nicht toll? Und ist das nicht, wonach sich jeder Mensch sehnt? Du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Mein geliebter Sohn. Ich denke an diesen Vater, der seinen Sohn segnet, der aufbricht ins Leben bei der Bar Mitzvah-Feier. Oder seine Tochter. Jesus weiß sich ganz eins mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Er weiß sich wirklich eins. Er ist der Gesalbte, das heißt, das ist ein Symbol, dieses Wort Salbung für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist das Geheimnis seiner Kraft. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott, aber als wahrer Mensch war er wie wir auch angewiesen darauf, diese Salbung des Heiligen Geistes auch zu empfangen und er war sich dessen ganz gewiss. Bezeichnenderweise sagt ja dann auch der Dämon, du bist der Heilige Gottes. Es geht darum, du bist es. Darauf kommt es an. Die Apostelgeschichte erzählt uns mal eine Geschichte von jüdischen Geisterbeschwörern, die eben die Söhne des Gevers, die versucht haben, mit dem Namen Jesus Dämonen auszutreiben, aber selber keine Beziehung zu ihm hatten. Und dann passiert es so, dass die Dämonen sagten, ja, also Jesus kennen wir kennen auch Paulus, aber wer seid ihr? Euch kennen wir nicht. Und dann sind die über diese Beschwörer hergefallen, die Dämonen, und haben sie dann in die Flucht geschlagen, schmählich. Das hat nicht gewirkt, weil es kommt nicht darauf an, immer die richtigen Formeln zu benutzen, sondern auf das Sein. Wer bin ich? Wer bist du? Und Jesus ist der Sohn Gottes und er ruht darin in der Liebe des Vaters. Vollmacht und Kraft kommen aus dieser Quelle, auch für uns als Jünger und Jüngerinnen Jesu. Darauf werde ich nachher noch mehr eingehen, aber dass wir auch diese Stimme hören und sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Was wir noch beobachten, wie Jesus seine Vollmacht ausübt, Jesus ruft zur Umkehr und in die Nachfolge. Kehrt um. Das ist ja so richtig mächtig. Steht das hier am Anfang, kehrt um. Den Begriff gibt es im Hebräischen, der heißt Schuf. Und das heißt so viel, seinem Leben eine völlig neue Richtung zu geben. Also umzukehren, ganz praktisch, etwas völlig anderes zu machen. Eben vielleicht von der falschen Richtung jetzt in die richtige Richtung zu gehen. Und der griechische Begriff dafür, Metanoia, bedeutet, seine innere Einstellung völlig zu verändern. Und wir merken, dass das ja beides eigentlich auch zusammengehört. Nur wenn ich meine innere Einstellung ändere, werde ich auch mein äußeres Leben ändern. Und genau dazu fordert Jesus eben hier die Menschen auch auf und sagt, jetzt ist die Zeit, seinem Leben eine neue Richtung zu geben, seinem Denken eine neue Richtung zu geben. kehrt um. Und es wird anschaulich an Simon, Petrus, an Andreas, Jakobus und Johannes, die von Jesus in die Nachfolge gerufen werden. Und was machen sie? Sie machen tatsächlich eine totale Kehrtwende. Sie hängen ihre Fischernetze an den Nagel. Sie beteiligen sich nicht mehr weiter am gemeinsamen Broterwerb der Familie. Sie geben ihre ganze bisherige bürgerliche Existenz auf und werden Freaks, die zusammen mit Jesus durch das Land ziehen. Also so kann man das sehen, ne? Warum tun sie das eigentlich? Und ich kann mir das nur erklären, weil sie total begeistert von Jesus waren und weil diese Botschaft bei ihnen auf so fruchtbarem Boden gefallen ist, weil sie gemerkt haben, ich brauche diese Vergebung und die Annahme und ich spüre es, jeder hat gespürt, ja, jetzt mit Jesus kommt diese Zeit, wo ein neues Leben beginnt, wo alle Karten neu gemischt werden, wo tatsächlich ein neuer Aufbruch möglich ist und nichts mehr selbstverständlich ist, was ich bisher gemacht habe. Sei es Beruf, innere Einstellungen, alles steht letztlich auf dem Prüfstand. Das fordert uns natürlich heraus. Nachfolge kann mein ganzes Leben oder wird mein ganzes Leben auch auf den Kopf stellen. Und wenn ich mir das so überlege, mein Leben steht ja nicht auf dem Kopf. Aber ich merke, Jesus könnte jederzeit mal wieder eine neue Wendung hineinbringen. Ich habe das nämlich immer wieder erlebt. Seitdem ich mit Jesus gehe, meine Berufswahl, wenn ich meine Brüder anschaue, die sind einen ganz anderen Weg gegangen. Meine Partnerwahl, die sitzt da. Ich hätte ja vielleicht auch ganz andere Wege gehen können. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Und Gott hat mich zurückgeholt. Wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie wir mit unseren Kindern umgegangen sind, sie erzogen haben, auch heute noch mit ihnen umgehen. Wie ich auf Veränderungen reagiert habe in meinem Leben, wenn Gott gesagt hat, etwas, ja, ich will dich jetzt aber hier rausführen und woanders hin, ich wäre nicht hierher gegangen sonst. Große Veränderungen, das ganze soziale Umfeld, ganze Tätigkeit, alles wird umgekrempelt. Das ist total aufregend. Warum macht man das überhaupt? Warum tut man sich das an? Wenn man begeistert ist, wenn man weiß, Jesus ist das Leben und er führt gute Wege und er führt ins Licht. Nun, im Neuen Testament sehen wir, dass es keinen Standardweg gibt. Das heißt nicht immer, du musst jetzt sofort deine Netze an den Nagel hängen. Die Purpurhändlerin Lydia in der Apostelgeschichte, von der wird ja jetzt nicht gesagt, dass sie ihr Business an den Nagel gehängt hat, sondern sie hat das offensichtlich weitergetrieben. Aber sie hat ihr Haus geöffnet für die Gemeinde. Also in ihrem Wohnzimmer hat sich eine Hausgemeinde versammelt. Wahrscheinlich hat sie mit ihren Finanzen, mit ihrer Zeit sich auch für das Reich Gottes eingesetzt und da ja vielleicht auch noch die Missionare, die eben vollzeitlich unterwegs waren, dann eben auch noch mitfinanziert. Also es muss alle möglichen Konzepte geben, aber vor allen Dingen Menschen, die sagen, Jesus first. Und ich bin bereit, alles in Frage zu stellen, um seinetwillen. Die Frage ist, ist das wirklich so ein großes Opfer? Nein, weil Jesus ist das Leben. Er ist der höchste Gewinn in Zeit und Ewigkeit. Was bedeutet das für die Jünger Jesu, haben wir schon eben auch ein bisschen rausgearbeitet. Das Leben ist voller Überraschen. Sie verlassen die ausgetretenen Pfade alter Gewohnheiten, lassen sich herausfordern. Sie gehen vielleicht durch Augenblicke höchsten Glücks, manchmal auch durch tiefe Zerbrochenheit. Aber immer ist ihr Weg davon geprägt und durchdrungen, dass Gott gegenwärtig ist und dass Jesus an ihrer Seite ist. Immer in hohen und auch in dunklen und schwierigen Stunden ist er das Licht bei uns. Auch wenn Krankheiten dann nicht so verschwinden, aber er ist da und seine Liebe gilt. Auch wenn wir durch den Tod hindurchgehen in die Ewigkeit, Jesus ist an unserer Seite. Das lohnt sich. Nun möchte ich zum Herzstück kommen. Jesus bevollmächtigt zur Gotteskindschaft. Die erste Priorität Jesu war, dass er Menschen an seine Seite gerufen hat. Dafür ist er gekommen. Er ist nicht für irgendwelche Sachen gekommen oder Gebäude oder für Äußerlichkeiten, sondern um Menschen ins Reich Gottes zu holen und ihnen die Liebe Gottes zu bringen und sie zu erlösen, ihnen zu dienen. Und er hat sie dann von Anfang an seine Seite genommen, um sie zu prägen. Die Frage ist, wann ist man so ein richtiger Jünger Jesu? So, wenn man alles kann, so am Schluss, so nach 3 Kursen, 2,5 bis 3 Jahre Ausbildung, dann kriegt man vielleicht, wenn man die Prüfung besteht, das Zertifikat Jünger oder Jüngerin. Das ist voll die Leistungsjüngerschaft und Orientierung. Ich möchte uns davon erlösen. Weil ich glaube, manchmal steckt das noch bei uns so drin. Jüngerschaft ist der Augenblick, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach, komm raus, egal wo du bist, ich will dich erlösen. Und wenn dann ein Mann, eine Frau, ein Kind sagt, ja, Jesus, ich komme zu dir, ich lass alles hinter mir, vergib mir meine Schuld, nimm mich an. Und er dann sagt, komm, komm meine Tochter, ich nehme dich an. Dann sagt Gott, du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und ich gebe dir mein ganzes Erbe, und nicht erst in der Zukunft, sondern schon jetzt. Du wirst vielleicht lernen müssen, so dass das so herauswachsen kann und sich entwickeln kann, aber ich schenke dir nicht eine halbe Erlösung, eine halbe Sache, sondern ich schenke mich dir. Du bist meine geliebte Tochter. Ich glaube, dass das auch die tiefste Heilung ist und das, was wir auch am tiefsten alle brauchen, auch diesen Zuspruch. Und wenn ihr eins mitnehmt aus diesem Gottesdienst, dann wünsche ich euch, dass ihr diese segnenden Hände des Vaters auf eurem Kopf seht, der euch so in das Leben hinein lieben möchte, möchte, dass ihr anfangt zu blühen. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist ein heiliger Augenblick, wenn Jesus sagt, komm und folge mir nach. Jetzt beginnt etwas Neues, eine neue Zeit. Es ist eben der Augenblick, wo wir auch erkennen, wie weit wir von Gott weg sind, unsere Verlorenheit und Sündhaftigkeit, aber wo wir auch Gott erkennen in Jesus Christus, der so ausgebreitete Arme hat und Hände, die durchbohrt sind vom Kreuz und sagt, ich habe mich für dich geopfert. Komm in meine Arme. Ich vergebe dir. Ich schenke dir neues Leben. Boah, das ist ein Augenblick. Und da beginnt Jüngerschaft, da beginnt Gotteskindschaft. Und das ist auch Quelle und Ursprung jeder Autorität im Namen Jesu. Und ich kann das auch nur aus meiner persönlichen Lebenserfahrung sagen. Als Kind, ich habe das so ein Schlüsselerlebnis auch in meiner Kindheit mal gemacht mit Lehrern. Also da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber ein ganz positive war mit einem jungen Referendar. Der hatte, ich weiß nicht, was das war, aber da kam so was Positives von dem rüber. So ein Glaube an die Schüler, eine positive Haltung, eine Liebe und ich fühlte mich da wie, wenn ich Sekt getrunken hätte, aber das habe ich ja nicht. Ne? Ich habe mich vorher nicht so gemeldet und so war eigentlich eher so ein bisschen so an der Seite und ich bin aufgeblüht und habe angefangen, ich wollte, und es war alles da, was notwendig war. Und da habe ich gemerkt, es liegt nicht so, das bewirkt die Liebe. Das bewirkt die Liebe Gottes. Die Erlösung, die durch Jesus Christus kommt, das ist ein Bild dafür. Bei Gott ist es noch viel stärker. Das hat mich an Jesus auch angezogen. Bis heute hin, dass hier die Liebe Gottes so belebend und bevollmächtigend und freisetzend zu mir gekommen ist. Und auch hier in diese Welt hineingehen will. Und ich habe gesagt, dafür möchte ich leben. Diese Liebe Gottes weiterzugeben. Das ist das Herzstück. Der alles entscheidende Augenblick. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Bei Johannes, im Johannesevangelium heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Ich habe oft darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass man Vollmacht bekommt, Gottes Kind zu werden. Dann merke ich ja hier, die Vollmacht, das ist so richtig ein Recht, Gottes Kind zu sein. Und Christus ist dann auch in seinen Jüngern, so wie diese Blumenzwiebel, und er bringt Leben hervor. Was bedeutet das nun für Jüngerschaft, für Jünger und Jüngerinnen, die in der Vollmacht des Messias dienen? Dass sie wie Jesus und im Namen Jesu auch den Menschen dienen. Sich dabei führen lassen und alles ist möglich. Vielleicht auch Dinge, die wir bisher noch nicht erlebt haben. Dass sie wie Jesus auch regieren durch das Wort Gottes. Und ich denke, dass das auch wichtig ist für uns, dass wir das Wort Gottes neu entdecken und die Kraft und die Vollmacht auch des gelesenen Wortes und dieser Verkündigung von Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herr. Er ist jetzt hier mitten unter uns und ihm ist alles möglich. Nichts ist für ihn zu groß. Und das Dritte, dass wir wie Jesus ruhen in dieser Gotteskindschaft, in dem Geliebtsein vom Vater im Himmel als Söhne und Töchter Gottes. Und dass wir wie Jesus auch dann Menschen hineinrufen zu Umkehr und Jüngerschaft. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Dann kommt zu Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott, folgt ihm nach. So als Zusammenfassung stand mir ein Liedvers vor Augen, der das unheimlich gut auf den Punkt bringt. Es ist nicht mehr so modern, dieses Lied heute. Ich kenne jetzt auch schon ein paar unmoderne Lieder jetzt nach so vielen Jahren. In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände für die neue Welt. Und dazu möchte ich dich und uns einfach auch einladen, dass wir das so auch für uns persönlich erkennen. In die Zeitenwende hat Gott uns gestellt und dass wir sagen, ja, hier sind Herz und Hände, Herr, für die neue Welt. Und ich habe so für den Schluss so drei Punkte oder Fragen oder Herausforderungen auch vor Augen gehabt. Und die erste ist, es kann sein, dass vielleicht jemand auch hier ist, der ist einfach noch Beobachter und sagt, ja, ich bin mal gespannt, was es mit Jesus so überhaupt auf sich hat. Und möchte dir dann auch so sagen, ja, Jesus lädt dich jetzt ein, zu ihm zu kommen und umzukehren, ein Kind Gottes zu werden, alle Lasten und Belastungen bei ihm abzulegen, alle Schuld und ja, in seine Nachfolge zu gehen. Und möchte dich einladen, dass du das tust und wenn du diesen Schritt gehen willst, dann komm doch nach dem Gottesdienst zu mir und dann kann man dafür beten nochmal und das festmachen. Und dann gibt es viele Jünger und Jüngerinnen, die dem Herrn schon lange nachfolgen und vielleicht auch schon große Umbrüche in ihrem Leben erlebt haben. Also wenn ich euch so anschaue, ich denke, das ist so eine reiche Geschichte. Aber es kann sein, dass nochmal wieder ein neuer Umbruch dran ist. Und Jesus klopft an deine Tür und sagt, nun ist ein neuer Aufbruch da. Vielleicht ein etwas Altes abzuschließen und etwas Neues zu beginnen. Man kann ja nur etwas Neues in die Hände nehmen, wenn man etwas Altes aus den Händen rausgelegt hat. Und ich denke, dass Gott dich und Jesus dich ermutigt zu sagen, nun leg dann das Alte mal wirklich aus der Hand, damit du Hände frei hast, um das Neue in die Hand zu nehmen, aufzubrechen in das neue Land, das ich dir geben werde. Natürlich ist das aufregend, aber Jesus ist bei uns. Und das Dritte, vielleicht bist du auch schon lange in der Nachfolge und du siehst das mehr so als Leistung und denkst, wann bin ich endlich so perfekt, dass ich so ein richtiger guter Jünger bin und fühlst dich eigentlich nicht so richtig annehmbar. Aber du hast ganz vergessen, dass deine Kraft und Autorität darin liegt, dass Jesus sagt zu dir und Gott, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich habe Wohlgefallen an dir. Und dann möchte ich dich einladen, dass du mal aufhörst mit deinen Werken und einfach dann hingehst ans Vaterherz Gottes und sagst, ja Herr, ich kehre um zu dir an dein Herz und ich lasse mich einfach mal von dir, mir das von dir auch zusagen. Und ich möchte jetzt einfach beten mit uns und werde durch diese drei Bereiche nochmal durchgehen, vielleicht einen Augenblick Stille lassen und dann könnt ihr euch damit eins machen, wenn ihr mögt. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes, der Messias, der dienende König. Herr, du lebst, du regierst, du bist hier in unserer Mitte. Herr, wir ehren dich und begrüßen dich, Herr. Herr, und du siehst, dass hier vielleicht Menschen sind, die ja noch warten und ein bisschen an der Seite stehen und überlegen, ob sie Christ werden sollen, ob sie Jünger Jesu werden sollen und sie dieser deinen Ruf hören. Und Herr, ich bete für sie, Herr, dass sie jetzt, wenn sie diese innere Klarheit haben, dass sie diesen Augenblick auch dann nutzen und wirklich umkehren heute zu dir, wo sie deine Stimme hören und herauskommen aus dem alten Leben und der Verlorenheit hinein in das Reich Gottes und in die Erlösung in dir, Herr. Und ich sage, komm und folge Jesus nach. Nutze diese Zeit heute. Und Herr, ich bete auch für diejenigen, die spüren, die dir schon lange nachfolgen und auch schon viel erlebt haben und auch viel gewagt haben, aber die spüren, heute ist in dieser Zeit nochmal etwas Neues dran. Ich bitte dich darum, dass du da jeden Einzelnen jetzt mit deinem Mut und deinem Heiligen Geist erfüllst und mit Kühnheit auch dann etwas Altes, was vorbei ist, aus der Hand zu legen und dann die Hände frei und offen zu machen für das Neue und hineinzugehen in das gute Land, in das du jetzt auch wieder hineinführen möchtest. Und ich segne euch jetzt in Jesu Namen mit der Kraft Gottes und dem Mut des Himmels. Der Zusage, Jesus Christus ist in dieser Veränderung bei dir. Herr, und ich bete auch für diejenigen, die so geackert haben und immer noch gedacht haben, ich muss noch besser werden und vergessen haben, dass sie ja geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Und denen, die das jetzt so aufsaugen, die merken, ja, das ist genau das, was ich brauche und euch möchte ich das jetzt so zusprechen, dann, dass Gott zu dir sagt, wenn du so müde geworden bist da auch und dass er zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Und so segne ich dich jetzt und jeden Einzelnen hier im Namen Jesu. Wir beten dich an, Jesus, und erheben deinen Namen in unserer Mitte. Wirke du, wie du willst, Herr, durch deinen Heiligen Geist und dein Wort. Amen.